Das ist immer davon abhängig, welche Linse du auch gerade aufziehst. Ne?
Am Anfang, weiß ich, habe ich das nicht so geliebt. Weil da dachte ich so, ey, was für so eine Arroganz von diesen jungen 25-Jährigen, die sozusagen...
Den Fokus nicht zu verlieren, immer dabei zu sein.
Hier ist der Jan Peer und heute habe ich den Pero Perisa zu Gast. Ja, wir sitzen bei uns hier in der Praxis, wollen gleich was Schönes essen und haben schon den Aperitif am Start und ja, wollen jetzt uns mal mit Pero und seiner Geschichte beschäftigen und ja, ich freue mich drauf. Also schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, dann lass uns doch mal gleich reinstarten und was mich interessieren würde ist, wie hast du denn eigentlich mal angefangen? Wie bist du überhaupt zur Chiropraktik gekommen? Was ist dein Leben vor der Chiropraktik gewesen?
Mein Leben vor der Chiropraktik war, wie bei vielen anderen, prinzipiell erstmal nur eine eigene Erfahrung. Da bin ich zur Chiropraktik gekommen und vom Erstberuf bin ich Zahntechniker als solches. Und damals in der Ausbildung hatte ich nicht viel Sport getrieben und Leistungssport auch und wie viele andere auch. Begann meine Chiropraktikkarriere eigentlich mit Beschwerden.
Was für einen Sport hast du gemacht?
Primär Kampfsport und Fußball.
Mhm.
Und so hatte ich dann seit dem 10. Lebensjahr dann primär mit dem Knieschmerzen Probleme. Und mit 14 hatte ich meine erste Cortisonspritze als solches. Mit 15 hat man mir offeriert, lass es mal sein mit dem Sport. Und ja, so ging das Ganze dann irgendwann weiter. Und ich habe mich mit meinem Knieproblem immer arrangiert als solches. Und als ich dann 19 war, so bin ich dann mal das erste Mal zum Chiropraktiker gekommen oder zum Heilpraktiker, der Chiropraktik betrieben hat. Eine Ackermann-Geschichte seiner Zeit, weil ich mit der klassischen Medizin nicht weiter. Und da hatte ich Adduktorenprobleme. Und das Erste, was wegging, war eigentlich gar nicht der Grund, weswegen ich da war, sondern es waren meine Knieschmerzen eigentlich, mit denen ich Zeit meines Lebens dann gelebt hatte.
Ja.
Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das möchtest du irgendwann auch machen.
Okay.
Das war so eigentlich so mein Impuls dahin.
Mhm. Aber damals war es ja dann noch nicht gleich dein Beruf, sondern du warst also erstmal auf dem Weg, Zahntechniker zu werden.
Richtig, genau.
Ja. Genau. Und wie lange hast du das gemacht?
Bis zum 23. Lebensjahr, dann bin ich dann zur Heilpraktikerschule. Das war dann auch ein Zeitpunkt, da hatte ich mir überlegt, entweder die Meisterschule zu besuchen oder aber was Neues zu machen.
Mhm. Und,
dann kam mir das dann in Sinn.
Ja, also bist du von alleine drauf gekommen sozusagen, durch die Selbsterfahrung.
Absolut.
Ja, genau. Ja, okay. Ja, cool. Und dann hast du also Heilpraktikerschule gemacht?
Genau.
War das Ziel schon von Anfang an, dann Chiropraktiker zu werden?
Ja.
Ja, also der Heilpraktiker war also nur Mittel zum Zweck sozusagen.
Das war der Mittel zum Zweck und ja, in seiner Zeit war es eigentlich genau das, was ich kannte. Das war halt Ackermann, ohne die Idee zu haben, die ich jetzt habe.
Ja.
Im Laufe der Jahre dann gelernt habe.
Ja, das heißt also, du hast auch tatsächlich in Schweden dann erstmal die Ackermann-Ausbildung gemacht.
Erstmal in Solingen, zu dem Anführungsstrichen Masterkurs in Schweden
und Und hast du dann schon damit eine Praxis aufgemacht oder wie ging es dann weiter?
Damit habe ich eine Praxis aufgemacht und parallel viele Dinge getan, die dann so üblich waren, sprich Massagen dazu und Taping und Triggerpunktbehandlung, Neuraltherapie, ist alles das, was so üblich war, bis ich dann irgendwann zu DAX kam.
Ah, okay, ja, also noch vor dem Campus sozusagen.
Noch vor dem Campus, genau.
Ja, okay. Das heißt, wo waren deine ersten Seminare?
Das war in Bremen und in Hamburg.
Bremen und Hamburg dann.
Und das war die SOT.
Ja, ja, cool.
Ja.
Also, weißt du noch, wann das war?
Das muss 2010. Ja. 2010.
Sowas. Ja. Okay. Also schon.
Ein paar Tage her.
Ja, ja, genau. Ja, cool. So, und dann hast du also die heutzutage, das, was wir heute Campus-Seminare nennen, sozusagen, hast du also damals gemacht.
Mhm.
Also sowohl SOT als auch.
Alles.
Thompson, Pulsbein und Aktivator.
Das kommt.
Also CET.
Ganz ja, genau.
Genau, okay. Dann hast du sozusagen Ackermann mehr und mehr losgelassen und hast dann das Neue gemacht.
Das Ackermann, das hatte ich nach dem ersten Wochenende direkt losgelassen. Und habe auch nach dem ersten Wochenende mein komplettes Spritzenarsenal in den Keller verfrachtet, beziehungsweise in den Müll.
So, und dann hast du also ja bis 2014, also 4 Jahre, sozusagen dann damit deine Praxis befeuert.
Ganz genau. Ja. Genau, ich glaube, im Jahr 2011 war ich dann auch beim, habe ich beim Max Seyers dann auch noch angefangen.
Ja, spätestens der hat dir die Spritzen abgewöhnt.
Der hat mich dann nochmal, genau, die, der ganzen Philosophie lieben gelernt.
Ja.
Das war ein ganz, ganz großer Impuls nochmal für mich,
Ja.
Chiropraktik nochmal ganz, ganz anders zu verstehen.
Ja. Ja, okay. Also da geht es ja wie mir sozusagen, der war für mich auch einer, der mich so wach geküsst hat.
Ja.
So. Also deswegen haben wir den ja auch damals dann sowohl in den Master eingeladen, ne? Du erinnerst dich, unser erstes Philosophie-Seminar im Master. Und jetzt haben wir den 10 Jahre später auch als erstes Philosophie-Seminar wieder für die Bachelor eingeladen. Das war also war wirklich, er ist immer noch so, hat immer noch so viel Feuer wie früher.
Ich denke, es gibt keinen besseren.
Nee, also muss ich auch sagen.
Der Menschen wach rufen kann.
Also ich sag mal, es gab immer noch früher ja auch den Pianta.
Ja.
Der finde ich, der auch also in Deutschland zumindest amerikanische Philosophie auch unterrichtet hat oder irgendwie ne, darüber gesprochen hat. Aber das waren ja gefühlt die einzigen beiden, von denen man Chiropraktik Philosophie in Deutschland bekommen konnte, sag ich mal so.
Würde ich genauso sehen, ja.
Ja. Ja, das heißt also, dann hast du 2014 mit mir und einigen anderen gemeinsam dann ja sozusagen im ersten Jahrgang dann den Master gemacht. Weißt du noch, wie du dazu gekommen bist? Haben wir dich angerufen? Wie bist du auf die Idee gekommen, mit dabei sein zu wollen?
Gemeldet hat sich entweder du oder der Marco.
Ja.
Und ja, es war für mich klar, dass ich das dann auch, weil es einfach dazugehört.
Ja, also es war für dich der nächste Schritt sozusagen.
Dass ich einfach dabei bin, genau.
Ja, ja. Uns ging es ja damals auch so, dass wir gefühlt ja so 10, 15 Jahre in der Chiropraktik unterwegs waren und das Gefühl hatten irgendwie jetzt noch ein Seminar und noch ein Seminar und noch ein Seminar, das ist es irgendwann nicht mehr. Wir wollten ein bisschen ja mehr in die Tiefe gehen. Das war ja eigentlich so der Anspruch an den Master, dass wir uns mal mit Philosophie und Science vor allen Dingen auch beschäftigen wollten. Ne? So, Technik war ja jetzt nicht mehr so vordergründig, sag ich mal. Das lernst du dann ja auch an den Seminaren. Aber die anderen beiden Säulen der Chiropraktik haben ja so ein bisschen gefehlt. Ja, wie hast du denn den Master empfunden? Also wie bist du, weil das war ja nun, hatte ja noch viele Kinderkrankheiten. Das war ja so das erste Mal, dass wir überhaupt mit Studium in Deutschland zu tun hatten. Und wie hast du das denn so empfunden als Student?
Erstmal glaube ich, wir hatten eine fantastische Gruppe als solches. Und da war ein ganz wichtiger Faktor, das Leben außerhalb der Studienzeit und mit den ganzen Interaktionen mit den Leuten, die wir da hatten, das war, glaube ich, ganz, ganz ein entscheidender Faktor, da auch nochmal zu wachsen als solches. Ansonsten muss man sich da mit Dingen auseinandersetzen, die man gar nicht so gewohnt ist, also sprich wissenschaftliches Arbeiten. Und ich glaube, da ging es ganz, ganz vielen von uns so.
Ja.
Und ich denke, viele von uns hatten das dann auch so ein bisschen unterschätzt.
Ja.
Also,
ja, ja.
Ansonsten hatten wir eine phänomenale Gruppe, sowohl in der technischen als auch in der philosophischen Ebene, sodass wir da, glaube ich, ganz, ganz viel voneinander partizipiert haben.
Ja, ich glaube, das ist auch nach wie vor so, dass mindestens 50% des Studiums machen die Kommilitonen aus. Also die Leute, mit denen man gemeinsam studiert. Und letztendlich, wie man sich mit dem Gelernten oder Gezeigten auseinandersetzt. Also ne, so wie verarbeitet man das Ganze? Wie diskutiert man das anschließend? Und was macht man dann anschließend damit? Ne, so, also ich finde auch, das ist eigentlich ein ganz großer Effekt von diesem Studium sozusagen. Ne, so.
Ja.
Was war deine Masterarbeit? Was war für ein Thema für dich?
Patientenzufriedenheit.
Ah, okay.
Das war eine empirische Studie und eine Ist-Soll-Analyse letztendlich, wie zufrieden Patienten sind mit verschiedenen Maßnahmen, die wir in der Praxis betreiben, sprich, wie ist die Internetpräsenz, wie ist das Getränkeangebot, wie ist die Kommunikation der CAs, die Kommunikation der Chiropraktoren, und das war halt eine Ist-Soll-Analyse.
Mhm.
Da haben wir, das haben wir gemacht in 10 verschiedenen Praxen.
Mhm.
Und ich glaube, ich hatte da 12.000 Daten zur Verfügung.
Oha.
Das war eine ganze Menge.
Ja.
Ich wusste es auch nicht anders, wie schon gesagt. Und die war eigentlich viel zu groß.
Ja,
und,
ja.
Genau, weil es war dann schon mal spannend zu sehen, wie verhält sich das und wo steht man eigentlich und worauf achten die Patienten als solches.
Mhm. Und hattest du irgendein Learning daraus? Also hast du dann irgendwas für dich daraus gezogen und verändert für dich in der Praxis?
Das war primär, dass wir vieles verdammt richtig machen.
Ja.
Mit der ganzen kommunikativen Aspekten, mit Aspekten, wie man mit Menschen umgeht, dass sie sich schon wohler fühlen, wenn die Tür betreten. Wie ist es mit den Informationen, denen Menschen zur Verfügung steht?
Ja, also was ich so aus meiner Zeit auch noch weiß, ist, wir hatten ja auch einfach eine wahnsinnige Begeisterung für das Thema. Und ich glaube, dieser Funke ist häufig eben auch übergesprungen. Also so, dass man diese Euphorie für die Chiropraktik auf den Patienten übertragen hat.
Definitiv.
Ja. So, das war so gefühlt. Also man kann das auch Placebo nennen, aber sag mal, das ist, ich glaube, das ist immer schon ganz viel. So, alleine dieses Thema Hoffnung geben. Wir haben Antworten, die andere nicht haben. Und wir sehen da eine Lösung sozusagen. Wir haben, ne, so.
Dem ist auch so.
Ja. Und ich glaube, das ist nach wie vor wirklich ein großes Plus sozusagen, was wir haben. Ne? So, dass man.
Das ist genauso wie der Scharaf das jetzt beim Kongress gesagt hatte. Heilung beginnt, wenn die Patienten anrufen.
Naja, also das ist schon, finde ich auch, also das finde ich ganz interessant. Das ist also, das nehme ich nochmal mit, das finde ich gut. Gut, dann hast du also deinen Master abgeschlossen, 2017. Wie ging es dann für dich weiter? Also hast du dann deine Praxis umgekrempelt? Hast du dann irgendwie, was war so dann die Phase danach?
Grundsätzlich in der Zeit vorher schon und währenddessen unheimlich viele Seminare besucht und, glaube ich, weitestgehend alles das gesehen und von den Menschen gelernt, mit den Menschen zusammengearbeitet, die man so sehen kann, sehen sollte oder müsste auch vielleicht. Da habe ich mich parallel, glaube ich, fing das schon an mit der funktionalen Neurologie dann auch, dass wir uns dann damit auseinandergesetzt haben mit dem Thema und ja, Brad Jones, diese Geschichten, so das ging dann halt so im Anschluss dann auch weiter, sich damit auseinanderzusetzen. Ein Steckenpferdchen, SOT, das ist geblieben, ne? Die Philosophie als solches auch.
Ja, also weil also meine Erfahrung war auch, sag mal, aus dieser Zeit, dass jeder nochmal, ich sag mal, vieles losgelassen hat von dem, was er so vorher gemacht hat. Und ne, so alleine in diesen 2,5 Jahren des Studiums sozusagen vieles in Frage gestellt worden ist. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel die ganzen, wann habe ich denn angefangen? 96, glaube ich, bis 2017, ja, das waren 15, 20 Jahre sozusagen. Und ich habe immer unten angefangen. Die Patienten lagen bei mir auf dem Bauch und ich habe mit den Füßen angefangen und sozusagen wie nach dem Motto, ein Haus braucht ein gesundes Fundament. Also ne, so dann die Extremitäten langsam nach oben, dann die Wirbelsäule und den Atlas ganz als letztes. Während des Studiums irgendwie ist mir mehr und mehr klar geworden, dass wir eigentlich ja das Nervensystem priorisieren. Also natürlich habe ich das Nervensystem auch schon vorher im Fokus gehabt, sage ich mal. Aber es hat bis jetzt nie dazu geführt, dass ich sozusagen es mal andersrum gedacht habe. Und nach diesem Studium, also gerade so nach Steve Hoffman und ne, so diesen ganzen anderen Größen, die uns da so Inputs gegeben haben, fing ich auf einmal in Rückenlage mit den Kopfgelenken an. Also, ne, ich habe sozusagen mein gesamtes Prozedere umgestellt. Und da alleine sich gegen diese ganzen Routinen, die sich so eingeschliffen haben in der Praxis nach Jahren, ne, so das nochmal komplett wieder zu verändern und zu sagen, nee, ich mache das ab heute anders, das ist mir nochmal so in Erinnerung geblieben, ne, so dass ich also an der Kommunikation natürlich was verändert habe mit den Patienten und das Prozedere in der Praxis, aber eben, das ist für mich so ein Meilenstein gewesen. Ich sage, nee, ab jetzt fangen wir oben an und nicht unten. So, hattest du irgendwie sowas in der Art?
Würde ich jetzt direkt so nicht sagen, aber ich denke, es ist einfach ein fortlaufender Prozess, eine fortlaufende Entwicklung, die man hat. Dann kann es durchaus sein, dass man dann auch von oben nach unten anfängt, um mal rauszufinden, ob es eine auf- oder absteigende Kette ist.
Ja.
Da ist halt auch wieder primär die SOT fällt mir dann ein bisschen mit ein, mit dem Zervikalsyndrom oder Cervical Compaction Test. Ja, und so gibt es dann halt verschiedene Indikatoren, die man nutzen kann, um zu sehen, fange ich von oben nach unten oder von unten nach oben an. Und im Grunde genommen gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten und die ultimative Weisheit hat eh keiner von uns.
Nee, also.
Ich glaube, was immer ganz, ganz wichtig ist, dass man das Gehirn adressiert.
So,
das ist so das Primärzentrum, was wir adressieren wollen alle. Und die Herangehensweisen sind mannigfaltig. Aber letztendlich geht es immer darum, das Nervensystem freizuschalten.
Ja, ich sag mal, ich finde es schon spannend, wie sich alleine das Erklärmodell für Chiropraktik alleine in den letzten 3 Jahrzehnten mehrfach verändert hat. Also ne, so von ausgerenkt zu eingerenkt, dann irgendwie von eingeklemmter Nerv, so dann von einem Foramen, das verengt worden ist, bis hin nachher zu einem, ne, so wir haben es eigentlich mit einem Problem im Gehirn zu tun. Und wenn du dann überlegst, dass Didi und BJ letztendlich auch schon immer gesagt haben, irgendwie das Problem ist nicht die Subluxation in der Wirbelsäule, sondern es ist das Gehirn. Ne, so, und das ist, die Idee ist ja schon über 100 Jahre alt. Und die funktionelle Neurologie hat das jetzt nochmal wieder so auch in den Fokus gerückt, sozusagen, dass man sich auch immer wieder mit dem Gehirn beschäftigt. Dass, also Richard Barbell zum Beispiel, den erinnere ich noch aus unserem Studium, dass der irgendwann auch sagte, ja, from pain to brain, lass uns doch mal gucken, was machen wir denn überhaupt mit dem Gehirn? Lass uns doch mal das Gehirn messen. Was passiert im Gehirn nach einer Justierung oder während einer Justierung? Und von daher finde ich es also spannend, wie sich eigentlich die Tätigkeit des Chiropraktoren gar nicht so sehr verändert hat, Aber das Erklärmodell, das Verständnis dahinter hat sich mehrfach verändert und es verändert sich ja immer weiter. Also ich lausche ja auch heimlich den Podcasts von Chiropractic Masterclass von Alex und David und die, finde ich, machen das auch brillant. Also dass die versuchen sozusagen die größten Kritiker innerhalb der Chiropraktik zu sein, indem sie sich selber oder die Chiropraktik als solches einfach mal kritisch hinterfragen. Das liebe ich. Ne? So am Anfang weiß ich, habe ich das nicht so geliebt. Weil da dachte ich so, ey, was für so eine Arroganz von diesen jungen 25-Jährigen, die sozusagen sich so mit der Chiropraktik anlegen, da fehlte mir so der Respekt. Aber inzwischen bin ich da ganz bei denen, dass wir müssen unsere größten Kritiker sein. Wir müssen uns hinterfragen, wir müssen uns wirklich Fragen stellen, warum funktioniert das? Was ist da wirklich der Mechanismus dahinter? Und ne, so, es kann nicht einfach sein, also als ich angefangen habe, da habe ich das einfach immer als gegeben hingenommen. Also da war Wissenschaft war für mich irgendwie ganz weit weg. Es war mehr so Erfahrungsheilkunde und ich habe immer einfach das übernommen, was man mir erzählt hat. Ich war immer ganz naiv und dachte immer so, ja cool, also der hat was beobachtet, dann mache ich das jetzt auch so. Also dann wurde man halt immer kritischer und wurde halt so, also je mehr Erklärmodelle man kennengelernt hat, entweder aus den einzelnen Techniken oder eben aus wissenschaftlichen Beobachtungen, wurde man halt immer ja, kritischer auch selbst. Ne? So.
Das ist immer davon abhängig, welche Linse du gerade aufziehst. Ne?
Ja.
Ich glaube, der Trick dahinter ist, dass man verschiedene Linsen aufziehen kann und das aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Und dann ist dahinter raus dann immer noch die Frage, was ist das Ei, was ist das Huhn? So, und
ja.
Womit hat es zuerst begonnen? Und da gibt es halt ganz, ganz viele Aspekte, die man einfach betrachten kann. Und ich denke, überall ist ein Fünkchen Wahrheit dabei.
Mhm.
So. Dann ist auch immer davon abhängig, wie ist meine eigene Intention, meine Erwartungshaltung, die ich habe in dieser ganzen Geschichte. In dem, was ich dann auch verlieren kann.
Ja, also das ist auch so meine Erfahrung. Ich meine, ich mache das jetzt 30 Jahre und je länger ich das mache, desto mehr habe ich eigentlich Respekt vor dem, was man nicht weiß. So, weil man klammert sich ja immer an das, was man weiß. Das ist, glaube ich, auch liegt in der Natur der Sache. Man findet natürlich dann auch Fehler, die man kennt, sozusagen. Das heißt, du hast ein Analysesystem, findest ein bestimmtes Phänomen und denkst, ah, das kenne ich, alles klar, das kriegen wir hin. So. Aber ich habe eigentlich immer dann, sag ich mal, eine hohe Motivation oder eben auch einen hohen Respekt vor Patienten, sag ich mal, die eben schon, was ich seit 20 Jahren auf der Suche sind, die schon bei 20 verschiedenen Kollegen waren und das Problem nie gelöst haben, wo ich dann immer denke, ja, jetzt ist ja eigentlich der Anspruch, etwas anders zu machen als die vor dir. Du musst ja irgendwie anders denken, anders untersuchen, andere Phänomene mit hinzuziehen sozusagen, also über den Tellerrand hinausgucken, um sag mal, demjenigen jetzt zu helfen. Ne, so und also wenn man sich so mit diesen drei Ursachen, die Didi ja schon gesagt hat, also Trauma, Toxine und Thoughts, ich bin gerade also bei diesem Thema mit Thoughts, also mit Gedanken, und das berücksichtigen wir ja fast gar nicht. Wir neigen ja immer als Chiropraktiker dazu, es ist ein biomechanisches Problem. Wir reden zwar mit dem Gehirn, aber eigentlich versuchen wir das ja mechanisch zu beeindrucken. Ne, so, und das ist, davon muss man sich halt irgendwann freimachen, dass es halt viel größer ist. Dass da also ja viel mehr Sachen reinspielen und von daher ist da so viel Unbekanntes, dass es sowohl faszinierend wie auch erschreckend.
Hundertprozentig.
Ja.
Hundertprozentig bin ich da bei dir und genau deswegen sollte man sich ein bisschen von diesem biomechanischen Modell auch ein bisschen verabschieden, weil es halt viel mehr gibt als diese biomechanische Komponente und Emotionen sind Minimum 97% aller Auslöser, die wir haben, für die Probleme, die wir haben.
Ja.
So, und genau, und da geht es dann halt ganz viel auch um die kommunikativen Aspekte, die wir haben als Chiropraktoren als solches mit den Patienten, um solche Glaubenssätze auch ein bisschen zu überspielen und in der Art und Weise, wie wir dann auch an den Patienten in das Energiefeld dann eintreten.
Mhm.
Ich glaube, das macht dann auch nochmal eine ganz ganz, ganz viel aus, eine ganze Menge, nicht die Patienten in gewissen Schubladen nur zu sehen, sondern als Ganzes, wie die dieser Energieaustausch ist.
Ja.
Das ist zum Beispiel Marvin Talsky hat es auch sehr, sehr schön gesagt, eine Justierung ist ein Informationsaustausch durch Berührung als solches.
Mhm. Mhm.
So.
Ja, also da sind wir beim Thema Intention. Wir haben ja gelernt, eine Justierung besteht zu 50% aus Intention, zu 40% aus Visualisierung und nur 10% aus Technik.
Richtig.
Ich konnte damit am Anfang überhaupt nichts anfangen. Ich dachte so, hey, was wollen die mir denn erzählen? Also für mich war das 100% Technik. So. Natürlich hatte ich immer die besten Absichten. Also das mal unbestritten. Aber dass das 50% ausmacht, das war mir am Anfang nicht so klar. oder was überhaupt damit gemeint ist.
Also das ist halt die Frage, ist, du kannst gute Absichten haben, das Ergebnis ist aber trotzdem nicht gut. Ob das dann reicht, aber vieles ist halt Wissen und die Erwartungen, die man hat. Mhm. Und das ist halt von dem eigenen Standing. Und da gibt es halt einige Kollegen, die da, glaube ich, ganz, ganz gut unterwegs sind und auch hochfrequentierte Praxen haben, ja, die Erwartungshaltung mit anderes Ergebnis. Und deswegen funktioniert das ja dann auch. Und da ist halt, und wenn man dich das technisch mal beobachtet, ist es dann eher so semi. Hast du auch schon einige gesehen, wo du gedacht hast, okay, verdammt, was ist denn da Besonderes dran?
Ja, genau, genau. Also es ist dann tatsächlich nicht die Technik, die magisch ist, sondern vielleicht eher die Intention.
Absolut, absolut.
Ja, faszinierend. Hast du irgendwelche Meilensteine, wo du sagst, irgendwie die haben mich richtig nach vorne gebracht? Gibt es so irgendwelche Seminare, Selbsterfahrungen, irgendwas oder Mentoren, von denen du besonders viel mitgenommen hast? Was hat dich geprägt?
Von Mark Steyer als solches, weil der mich dann philosophisch sehr geprägt und mitgenommen hat. Mhm. Da waren halt viele Seminare dabei, wo ich nach der ersten Kaffeepause gesagt habe, okay, ich kann jetzt wieder nach Hause fahren. Ich habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen kann dieses Wochenende und ich habe wieder ein richtiges Mindset. Ja, Mark Hudson als solches und Carrie Rupp und dem Coaching-Seminar. So, da waren auch viele fantastische Sachen dabei und dann waren dann Menschen dabei wie Chuck Ripley und die ein Arnaud Grunier, die eingeprägt haben, Brad Jones, der mich da auch sehr, sehr abholen kann, sehr berührt und solches.
Ja, okay, das ist ja schon.
Und nur so ein paar.
Ja, genau. Okay, sehr gut. Womit beschäftigst du dich aktuell? Gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, das ist gerade so mein Thema?
Aktuell, ich habe noch mal so von Brad Jones ein paar Sachen aufgearbeitet, die ich da sehr spannend finde. Die SOT ist halt, wie gesagt, immer ein Thema. Freue ich mich auch auf den Donald. Ende des Monats da auch nochmal neuen Input zu bekommen und das Kranium als solches. Und ansonsten geht es halt viel um intuitive Geschichten, da noch mehr reinzugehen, um da noch als Heilbehandler oder als Chiropraktor dann noch besser unterwegs zu sein. Das sind halt so die fortlaufenden Dinge. Immer das Beste aus mir rauszuholen. Das ist eigentlich das, was mich so jeden Tag dann antreibt, um das beste Ergebnis zu erzielen. Und viel geht dahingehend um Präsenz.
Ne? Ja.
Den Fokus nicht zu verlieren, immer dabei zu sein.
Ja, das finde ich gut. Was reizt dich denn in der Zukunft? Hast du schon irgendwas im Blick, was du gerne noch machen würdest?
In Seminaren?
Oder? Ja, oder irgendwas, wo du sagst, irgendwie, das habe ich jetzt entdeckt, irgendwie, das würde ich gerne dieses oder nächstes Jahr mal machen oder das wollte ich immer schon mal machen. Oder?
Ja, also grundsätzlich ist es nach wie vor immer weiter und immer mehr zu lernen. Mhm. Immer weiter am Ball zu bleiben. Besonders interessiert mich die Philosophie und auch noch ein bisschen mehr so das Kranium in die SOT-Welt auch nochmal so noch mal ein bisschen reinzublicken. Und das sind erstmal so diese wesentlichen Aspekte, die mit meiner Entwicklung zu tun haben. Und ansonsten mal gucken, was die Zukunft bringt. Und man vielleicht den einen oder anderen mal unterstützt beim Lehren oder dergleichen. Da gibt es ja verschiedene Ideen, die man hat. Da müssen wir mal schauen.
Ja, cool. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz, also bevor wir zum Ende kommen, dich noch mal fragen, wo siehst du denn allgemein die Herausforderungen für die Chiropraktik in Deutschland? Also wo siehst du uns gerade aktuell? Und was sind unsere Challenges als Berufsstand?
Ich denke, dass die größte Herausforderung tatsächlich die Philosophie ist, dass das ein bisschen rückläufig wird. Dadurch, dass man relativ gut und schnell Techniken lernt und das dann einfach zu kurz kommt. Dann hast du den zweiten Punkt, ist mit der ganzen Neurologie, das ist ein schöner, wichtiger Aspekt als solches. Da kommt die Philosophie aber auch zu kurz, sodass man dann anfängt, das Fahrwasser so ein bisschen zu verlassen. Das ist mir selber, kenne ich das ja auch als solches. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, so ein bisschen mehr zu den Wurzeln zurückzukommen, zu den Fundamenten, die wir eigentlich haben, um dann auch mehr in das Fühlen reinzukommen. Ich glaube, das wird so ein bisschen zu technisch alles gesehen, und dass man dann anfängt, zu sehr in Schubladen zu denken und das ganze Große dann nicht mehr sieht. Deswegen denke ich, dass man so ein bisschen mehr zu den ursprünglichen Dingen dann nochmal zurückkehren sollte.
Ja, das ist ja eigentlich auch, ich sag mal, mein oder unser Ziel im Campus, auch da wieder einen Schwerpunkt zu setzen, ne? Dass wir wirklich sagen, was unterscheidet uns von anderen Studiengängen oder von anderen Chiropraktik-Seminaren, dass wir sagen, ja, wir wollen einfach einen Schwerpunkt auf Philosophie legen und wir wollen genau darauf einen Schwerpunkt legen, was ist Chiropraktik eigentlich, was macht Chiropraktik aus, was ist an Chiropraktik anders als an Osteopathie, Physiotherapie, Schulmedizin, was ist eigentlich, ne? Also was ist unser USP und was haben unsere Urväter sozusagen, die Parmas, schon damals gewusst, was wir heute zum Teil gerade mal so rudimentär nachweisen können. Also, ne, so ich finde, eigentlich waren die Parmas ja die Jules Verne der Chiropraktik sozusagen. Ne? So, die waren ja ihrer Zeit voraus und haben zum Teil ja schon Sachen behauptet oder ja in Worte gefasst, sag ich mal, die man heute noch kaum wissenschaftlich nachweisen kann. Aber jetzt so peu à peu kommen wir den Sachen auf die Spuren. Und das finde ich faszinierend. Und das ist auch so meins, wo ich denke, so ja, also im Rückblick würde ich gerne von Anfang an so diese Tiefe gerne vermitteln. Ne? Also was Chiropraktik wirklich ausmacht, damit man gar nicht erst 10, 15, 20 Jahre braucht, sich mit Techniken zu beschäftigen, wenn es doch um so viel mehr geht. Und das ist eigentlich so auch so mein Wunsch so jetzt für diesen neuen Bachelorstudiengang. Also wir haben da wirklich eine coole Kombination aus jungen Leuten, die wirklich ganz ambitioniert sind, zum Teil auch ein duales Studium machen mit Praxen, sag ich mal, die selber vor 10 Jahren bei uns den Master gemacht haben und also wo ich wirklich das Gefühl habe, die haben einen guten Background und die sind heiß. Also du merkst, die wollen wirklich, haben auch den Mut, sag ich mal, auch der bunte Hund zu sein, weil als Chiropraktiker, du bist immer ein bisschen anders als die anderen. Also das gehört ja auch ein bisschen Mut dazu, sag ich mal, die ausgetretenen Pfade zu verlassen oder sich eben gerade mal nicht an die Schulmedizin anzukuscheln. Ne, so.
Es spricht ja auch prinzipiell nichts dagegen erstmal. Ich meine, so ging es mir damals auch, als ich anfing oder bevor ich überhaupt anfing, war es aufgrund von Wirbelsäulen-Gelenks-Geschichten. Das hat im Grunde genommen nichts mit Chiropraktik zu tun. Es geht halt viel, viel tiefer rein und es ist, glaube ich, auch viel schöner, wenn man mit auch in einem Patientenkreis mit Menschen zu tun hat, die sagen, ich habe nichts am Bewegungsapparat. Ich habe Verdauungsbeschwerden. Ich habe mangelnde Konzentration. Ich habe Lese-Rechtschreibschwächen. Das ist halt so das, wo es dann anfängt, dann spannend zu werden. Ich habe zu wenig Energie als solches. Ich bin einfach, ich weiß gar nicht, warum ich angepisst bin. Ich bin einfach mal schlecht drauf. Ja, nebenher tut mir das Knie ein bisschen weh. So, dass man einfach, also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, dass wir das einfach reduzieren auf Wirbelsäulen-Gelenkserkrankungen. Ja, die meisten kommen deswegen, aber es gibt die anderen und die werden dann auch mehr, wenn man es ein bisschen gescheit kommuniziert und vor allem das eigene Standing. Deswegen brauchst du halt gute Fundamente. Das ist A und O.
Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass es eine Chiropraktik gibt, die sich auf den Bewegungsapparat reduziert. Das ist ja völlig okay, wenn Leute damit glücklich sind. Und es gab ja auch Phasen in meinem Leben, da habe ich nichts anderes gemacht. Also da gab es für mich nur den Bewegungsapparat. Aber ich finde, es darf halt nicht verloren gehen, dass es auch durchaus Erfolge links und rechts davon gibt und dass man die auch durchaus in den Fokus stellen kann und das nicht vergisst sozusagen, ne, so, nur weil man das vielleicht evidenzbasiert noch nicht nachweisen kann. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch mir wünsche für die Chiropraktik, dass das nicht verloren geht und dass das erhalten bleibt sozusagen, dass das nach wie vor auch zu unserem Bereich gehört. Wo siehst du denn die Chiropraktik in den nächsten 20 Jahren? Was wäre denn so deine Vision oder dein Wunsch an die Chiropraktik in Deutschland? Also ich weiß zum Beispiel, wir hatten ja mal Paul Ahern bei uns im Campus und der hat damals, das hat mich total fasziniert, der hat gesagt, seine Vision ist 2050, Chiropraktik ist Mainstream. Also, ne, dass es also Standard ist sozusagen, dass man zum Chiropraktiker geht und dass es ganz normal ist sozusagen. Ne, so. Und ich glaube, selbst in den USA ist es noch weit entfernt davon. Sag ich mal. Auch, ich sag mal, in den USA sind ja die Chiropraktiker nichts anderes als die Heilpraktiker in Deutschland. Ne, so sind ja auch immer noch so ein bisschen, sie haben so ihre...
Ich denke, das liegt an uns, wie wir die Gleise stellen auch. Ja. Ne? Ja. Ob es tendenziell eine Physio-Plus-Geschichte wird, wie es jetzt auch in den USA gerade so der Fall ist, ne? Dass es immer mehr so diese Ursprünge verliert. Oder ob man die Gleise da einstellt, dass es so ein bisschen zu den ursprünglichen Dingen zurückgeht und dann Mainstream wird. Es bedarf halt viel Energie.
Ja.
Und so. Und also ich würde Paul auf jeden Fall dabei unterstützen.
Ja, so, ja,
ja, sehr schön. Ich finde die sehr, sehr schön. Mir, also mir gefällt es, ich bin dabei. So. Dann sehe ich das auch so bis 2050. Aber dafür müssen, genau, vor allem wir Ältere sind da ein bisschen gefragt.
Ja, und ich glaube, also so sehe ich auch unsere Rolle da mehr und mehr, dass wir jetzt versuchen, das eben an die jungen Generationen weiterzugeben, dass wir eben nicht Physio Plus sind. Also weil, ich sag mal, Physiotherapie hat zu Recht, sagen wir, ihr Standing, sage ich mal, ne, so in der Behandlung des Bewegungsapparates. Und die haben ja auch ihre Stärken und wir auch schicken nach wie vor Patienten zum Physiotherapeuten. Ne? Also so, ich glaube, man sollte nicht in Konkurrenz gehen zu den anderen Disziplinen, sondern man muss eher gucken, was können wir darüber hinaus oder was können wir anderes als die? Wo sind deren Stärken und Schwächen und wo sind unsere? Ne? So, und wo kann man sich gegenseitig ergänzen, anstatt zu sagen, wir können alles besser oder wir sind ne? So, und sag mal, ich kann niemanden wiederbeleben oder ihn retten, wenn der Bus zweimal über ihn rübergefahren ist. Ne? So, dann gehört er in die Schulmedizin. Ne? So, das ist also ne? So. Und so genauso gibt es halt Stärken der Physiotherapie oder der Osteopathie. Und es gibt eben auch Stärken der Chiropraktik. Ne? So, und ich denke mal, wir müssen uns auch trauen, mal für uns Partei zu ergreifen und zu sagen, wir stehen hierfür. Wir sind genau das und das ist das, was wir können und was wir wollen. Damit auch Patienten draußen, damit die Menschheit weiß, wann gehe ich denn zum Chiropraktor? Wann will ich dahin? Weshalb will ich dahin? Wofür will ich dahin? Weil momentan ist es noch so, die meisten wissen nicht, wer du bist oder was du bist oder was du machst. Also knacken tut der eine als auch der andere. Ne, so, die haben vielleicht schlimmstenfalls 2-3 Instagram-Videos geguckt. Und ne, so, und die können das doch kaum unterscheiden zwischen manueller Therapie und Chirotherapie und Chiropraktik und Chiropraktor. Und ne, so, das ist ganz schwer, glaube ich. Ich glaube, da ist tatsächlich eine unserer Aufgaben, ist da ganz klar das zu definieren. Was sind wir überhaupt und was wollen wir? Ne? Was können wir?
Das ist, glaube ich, auch immer davon abhängig, wo befindet sich der Patient als solches selber auf seiner Karriereleiter. Mhm. Wir sind sehr, sehr, sehr mechanisch unterwegs, wo wir viele auch angefangen haben, weil wir auch so erzogen wurden.
Ja.
Wenn du ein Schnüpfchen hast, dann nimmst du das. Und da gibt es dann welche, die sind dann schon ein bisschen weiter auf dem Weg in das Funktionelle. Funktionale, da geht es schon ein bisschen mehr um Performance. Und dann ist die nächste Stufe, wäre ja schon das ein bisschen mehr in die spirituelle Ebene. So, da musst du halt gucken, wo kannst du die Menschen abholen als solches, mit denen du zusammenarbeitest und wie kriegst du die von A nach B nach C rein oder auch nicht. Ne? Wann verlassen die dann auch wieder die Reise ihrer Gesundheit beim Chiropraktor? Ne? So, das ist halt, glaube ich, immer davon abhängig, wie wir uns präsentieren, wie unsere Philosophie als solches ist, wie wir den Menschen dann auch behandeln oder justieren als solches und inwieweit er das dann aufnehmen kann und diese Reise dann begleitet.
So. Ja, und so sehe ich eigentlich auch jeden Chiropraktor eigentlich also ähnlich wie ein Trainer. Du kannst ja mit einem Trainer immer ein gewisses Level erreichen. Es schaffen ja nur ganz wenige Trainer, dich weiterzubringen, als sie selbst sind. Also der Trainer limitiert sich ja, oder den er trainiert, durch sich selbst, sag ich mal. Ne? So, und ich würde auch immer sagen, das größte Limit in einer Praxis ist immer der Chiropraktor. Also ne, so da, wo ich bin, kann ich Leute hinbringen, aber Sachen, die ich selber noch nicht gesehen oder erfahren habe, die kann ich mir ja nicht vorstellen, also kann ich die Patienten auch nicht da hinbringen.
Ja.
Ne, so, und von daher wächst mein Horizont und damit wächst auch der Patientenhorizont, der potenzielle.
Deswegen haben wir zwar nicht aufgehört zu lernen.
Nee.
Wir uns kontinuierlich weiterentwickeln können, um mehr Menschen mitzunehmen.
Ja.
Natürlich,
das
ist ein fortlaufender, kontinuierlicher Prozess.
Mhm.
Ich denke, man ist nie fertig.
Nee.
Ah, und es gibt immer so viel zu erfahren und so viel zu lernen einfach. Und so, da ist ja immer die Frage, inwieweit kann man die Menschen dann auch begleiten,
ne,
die man in seinem Dunstkreis dann hat.
Ja. Ja, schön, Piero. Ich glaube, das Essen ist fertig. Ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen.
Das war ja kurzweilig. Ja.
Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, mir auch.
Dann,
schön, dass du mich überfallen hast.
Ja. Und dann, bis bald.
Ja, bis bald.